Kunstradio. Radiokunst.
Sprechprobe bitte. Plato AD auf Band.
Guten Abend beim Kunstradio, in dem Sie heute den zweiten Teil der radiophonen Umsetzungen von Textdialogen hören, die unter dem Titel Platon AD im Droschel Verlag Graz erschienen sind. Herausgegeben von Lukas Zepek und Walter Grund. Die beiden hatten auch die Idee, die Autoren der Textdialoge zu Umsetzungen ins Medium Radio anzuregen und haben damit die letzte und heutige Ausgabe des Kunstradios gestaltet und übrigens im Landesstudio Steiermark produziert. Der zweite Teil von Platon AD beginnt mit einer Platonade von Gottfried Hinker.
Platonade.
Das Schipperl schwingt sie daune vom Land ade. Das Schipperl schwingt sie daune vom Land. Name reich mir deine Hand ade. Schleppt sie zu zum Land, Adi. Das Schifflein schleppt sie zu zum Land. Rein reicht ihr das Nachgewand, Adi, Adi, Adi.
Rochade, Ballade, Sporade, Myriade, Schokolade, Triade, Dekade, Orangeade, Olympiade, Marmelade, Plejade, Parade, Kanonade, Robinsonade, Nomade, Charade, Monade, Scherassade, Fade, Made, Blade.
Was dem Namen die Hand, ist dem Hund das Numen.
Wer hat gerufen?
Das Meer, wohl.
Sagen Sie, filziger Pfuscher, war das nicht eben vorhin ein Reim?
Ein Staubreim, Forscher, Forscher.
Fällt der Staubreim ins Wasser, wird er zum Schleimreim.
Stiebender Klang, ist das ein Staubreim?
Bin ich der fesche Fischer, solange ich im Trockenen sitze und mich frage, ob der Gleichklang ein Selbklang sein kann, ein Staubreim?
Die Reimbarkeit desselben, sein Reichtum...
Lieber reich als gleich.
Warum nicht reich und gleich?
Der Reichtum desselben in stiebendem Klang...
Kann der Selbklang ein Gleichklang sein?
Auf Reim reimt Keim.
Der Keim... Keim zum Reim.
Der reimfähige Keim ist ein keimfähiger Schleim.
Stiebendes Wasser.
Urschleim?
Mama, Ausweglosigkeit. Papa, Ausweg. So mischt Platon das Kind.
Der Keim bricht durch. Ist er der Papa?
Der Reim ist der Ausweg. Also ist er der Papa?
Wir versuchen doch, einen Reim auf Platonade zu finden.
Und wenn wir ihn finden, dann betreiben wir sie.
Vollführen, vollziehen.
Trinken.
Tanzen.
Singen.
Essen.
Halt, sind das nicht alles Nachtgewänder?
Es muss wohl dämmern.
Dämmert der Ausweglosigkeit ein Ausweg?
Oder dämmert dem Ausweg seine Ausweglosigkeit?
Uns dämmert das 5-Minuten-Ende.
Verkorken.
Weiterschicken.
Platonade. Der erste Teil der Radiotextdialoge hat noch mit Platon AD begonnen.
Während Leonard Schmeiser mit Platon AD ein philosophisches Hörspiel inszeniert hat, löst beim Philosophen Gottfried Hinker aus Axbachdorf der sokratische Geist aus der Flasche ein Wortspiel aus.
Sprechprobe bitte. Plato AD auf Band.
Der muffige Mukor wetzt schon die Saugnäpfe. Kleine, runde Items symbolisieren extra Waffen.
Der Frau nimmt Vertrautes auf, macht es unähnlich und schiebt anderes vor. Nimmt Vertrautes auf, macht es unähnlich und schiebt anderes vor.
Ali.
Schreibende versucht, die Figur zu erlösen. Aber wird der andere die Erlösung übersetzen wollen? Kein Schritt wird mehr getan, ohne dass die Dinge folgen. Das Geschriebene dringt in sein Leben. Nicht, dass das Modell lebendig wäre. Es bewegt sich und lauert um den Schreibenden, der ein Spion ist. Mehrere Leben sind zu sehen.
Mein Name ist Heinrich. Ich spreche, ich lese. Mit den Namen tut sich nichts mehr auf. Die modernen Helden, die Antihelden bevölkern als zerrissene Figuren, gewendete Namen die Literatur. Was sich zuträgt, geschieht jedem und niemandem, mir und dir. Jedermanns Autobiografie, in niemandes Besitz. Namen lassen sich mischen, immer anders verteilen. In der Schwebe gehalten, ihre strukturale Funktion.
Andere wiederzuerkennen, sich nicht verwechselbar werden. Eindeutig sagen zu müssen, wer dieser Fremde sei, dessen Gesicht, dessen Name schon irgendwo begegnet ist, in der Steigerung des Begehrens einer sesshaften Welt.
Wer bewohnt mich denn alles? Ich. Außen. Und außen, innen. Wieder. Und im Kopf eine andere Stadt. Die imaginäre Stadt meiner anderen möglichen Leben. Durch eine Myriade von Fäden mit dieser verbunden. Wie ihre Projektion. Schwarz und weiß. Wie Vorderseite und Kehrseite.
Die Migräne wählt ihren eigenen Weg. Das Tau der Migräne strebt buddhistisch nach dem Stillstand.
Die Stadt als Blick in den Himmel, als Gedächtnis der Menschheit, als die Materialisation der Kultur, Verdichtung, Identität des Volkes, die Liebe von Generationen, die Stadt als Stumme, als Befestigung mit 10 Türen, Antapura, jedes Tor eine Empfindung, als Sinnlichkeit, Erstaunen und Schauer, eine offene Stadt, wie Rom, wie das eigene Anagramm. Dann.
Die Schrift ist nicht am Ende, weil sie sich selbst zum Thema macht. Im Dialog mit sich selbst sucht die Schrift, die Gesetze zu bestimmen, nach denen sie funktioniert.
Gerade Textdialoge zeigen, dass sich die Schrift nicht auf die Rede zurückführen lässt. Im Hörspiel wird der Text schließlich auch nicht lebendig, sondern lediglich von einem Speichermedium, dem Papier, auf ein anderes übertragen, auf Band.
Die beiden Berliner Autoren Elfriede Tschurda und Jochen C. Schütze lassen denn auch die Wörter sich selbst generieren und konfrontieren in einer zweiten Bewegung den so entstandenen Text noch einmal mit seinen eigenen Worten.
Ich bin ein fester Hirsch, der Dorfbravste. Mein Scheitel stimmt in jedem Haar und die Sonne in ihrem Winkel. Sie trage ich im Herzen wie die 12 Enten am Spitz. Flugs sitze ich als Sonde im wirklichen Leben, ein Pedal ohne Tadel im Markenwalzwerk. Vorn und hinten steht mir alles offen in seiner Ordnung ohne Ende. Jedes Tor hat eine Klinke. Wonach greift meiner Hände Gier?
Rest ist jenes Unfassbare, das auf der Dorfebene den Charakter eines herzigen Haarschopfes hat. Es erscheint nahezu glücklich und gefällt sich in gewissen eitlen Verästelungen, die sich ins allzu Ganze bohren. Vor allem ragt es pedantisch aus dem fundamentalen Ablauf, setzt so mit seinen beiden Polen ein gezieltes Glanzlicht auf. Der Rest bleibt immer das Ungefähre, das Harsche in der Gefahr.
Ich bin ein schmaler Bunker, der wendigste. Ich schlage die Zeit tot wie der Mond seine Viertel. Er blickt auf mein gelbes Cellopult. Ich reite rasant in Ekstase. Die Nacht ist mein Stein auf der Ungeduld. Morgens reiße ich das Kalenderblatt ab. Es war die Nachtigall und nicht die Lerche. Aus dem Lebenspferch stampft der Rhythmus der Welt. Love me tender. Er singt das Lied meines Tatendursts. Ich bürste die Segel und breche gewaltig auf. Jede Landnahme hat ihren Pazifik. Ich bin, weil Sein so schön ist, der durchbuchstabierteste. Das A und Z meines Alphabets stanzt mich zum Markenpedal. Wer schwimmt mit mir um die Kanaren? Wer steigt mit mir auf hohem Niveau ins Matterhorn? Meine gesunden Zähne beißen gleich gern ins Sein, ins Nichts, ins Huhn. Meine gestählte Seele ist satt vom Sieg und Salami. Wer ahnt was? Friede, Ferkel, Freitag, kein Hindernis. Fürchte dich nicht, wir paddeln.
Ein Bunkerschwall ist jenes Klanglose, das in der Wendezeit die Beschleunigung des flotten Fasans hat. aber es erläutert den verzweigten Norden und leistet damit der Verschwendung gleisender Lautmengen Vorschub. Insofern starrt es tastend ins blasse Detail, das mutatis mutandis im artikulierten Anbruch blitzt. Nulla di assini linea. Zweifellos trägt die ungebrochene Gravitation zu einer sententiösen Differenz bei. Law be then below me feet. Die blanke Beweglichkeit vor dem Einfall würde hier aufs Spiel gesetzt, die fatale Peilung dennoch nicht gelöscht. So okkupiert das Gesetz die Umkehr der Turbulenzen.
Die Walzstraße schmiedet unser Glück. Ein Schluck und die Pause ist um. Halt! Ich vibriere im Getriebe. Die Scheiben rotieren, die Kegel flottieren, alle Zylinder sind rot. Im taktischen Walzstich geht's mir an den Draht. Ich ändere die Richtung. Der Drehsinn lichtet sich, der Walzschlitz schimmert fern. Gern flimmert der schweißwarme Rohblock. Der Hingang löckt wieder den Strang. Mein Weltall ist das Doppelduo-Walzwerk. Es passt. Wir passen. Auf zarte Legierungen legen wir Wert. Kein Wellental trennt uns. Wir amalgamieren wie der Mittsommertag. Wovor? Einsam kreist ein Strom durch ein Blut. Ein Stoff wechselt wollüstig. Bei Steinleiden nützt nur Benutzung, kein Gurren. Jeder Moloch schmilzt im Schutze der Lust. Es war kein Scheidetag, es war ein Gweck. Es quiekt das innige Gemisch. Verrate dein Versteck.
Dieses Eigengeräusch, eine rauchende Homophonie. Und trotzdem reicht es, ein bloß raschelndes Solo bis zum Standpunkt eines Prägnanten. Jawohl. In ihm klärt sich die Delta-Gebärde jenes Echos der spanischen Wand und die Vorstufe der optimalen Ausflucht schlechthin. Es rächt den Überfluss, wie er im Singulären, Prekären und Pekuniären vorgezeichnet ist. Woher also, fragt es sich, stammen Kadenz und Kopie dieses um sich stammelnden Daseins? Es koloriert den Überschwang, wie in Charisma, Chromatik und Chorschranke fügen. Sein Bruchteil schon ist die herrische Komponente einer finalen List. Man multipliziere.
Du beugst mich nicht, denn jeder Stroh kennt seinen Halm. Wo du mir in Erscheinung trittst, liegt Honig im Gebüsch. Was silbern ist, ist noch kein Bündnis. Niemandes drillig lechzt nach der Hast deiner Brust. Du turtelst im Zaum statt um Rache, weil der Stein steckt, der die Flüsse bleicht. Wie gesellig! Wir zirkeln im Zyklus, im Sektor deines gequälten Gebirgskamms. Du einzementiertes Segment, wie grob wir klemmen. Es klemmt, doch die Schwingungsbäuche und ob sie gelockert fortfallen, sind sie dein Firmament? Während sich die oft häufige Kaltwalze sträubt, glitzert der Nockenritz hochkant. Der Stillstand schwillt an. Du bleibst im Visier, aber dein schräger Stachel streunt gegen den Falz. Die Handlanger glätten, die Zauderer pressen, alle Zapfen sind platt. Du streckst deine Eisen in die Schlacke und zack, knackt dein lieber Biss. Schweißt eure Stützzone solide Krücken?
Ein gestaffelter Weg zu einer wahrhaft strotzenden Serie bahnt sich an. Er oszilliert perfekt zwischen der griffigen Vorstellung und dem raffhaften Wunsch, der indessen nichts als den geläufigen Trieb de Trois zitiert. Zwar verzerrt diese Staffel das Ding für uns, zwar zerstört er den Fundus, Detroit, doch meint er a priori den Lump in der Fabel. Er entdeckt ihn im jagenden Impuls sozusagen polystrategischer Sätze, die in der Folge versetzt verlaufen müssen. Der Drehsinn lichtet sich. Die tropischen Gewichte korrodieren, die Stäubchen marodieren im Staub. Und spielend hintertreibt ein gezinkter Querschlag jene binäre Obsession, die ein Lupus zuvor und nachher in Zuspruch und Abrede münzt, versteht sich.
Ihr Wasserbüßer, dass ihr Zähne und Augen und Beine auf euer feuriges Haupt sammelt. häuft Hippenherren, Heimat zur Züchtigung, die knapp erkennt. Deine verkannte Kehle halt klug von Kohle und Krieg. Deine diskante Ehre ist jung, ist fern, ist kahler Schaft. Was für ein Engpass beim georteten Ausstieg aus dem Abendkleid. Was für ein Hängen beim Entfallen des Unterhemds. In meinem Programm hingegen umzingeln Mega und Mikro ein blühendes Abrissareal, das den Pegel erreicht. Eine rüdere Silhouette als diese dornigere Borte. Ich spure, weil Spüren so fein ist. Wo aber Aas ist, da schmecken auch die Adler. Du streifst um die Taille, deren früher Riss, wie er hinschaut, ungetrübt verweist. Strangers in the night, wütet ein Spruch, der tapfer tropft nach seinem Trockenmaß. Am Ton der Einfalt sperrt sich das Spektrum der Stürme, denn alles Fleisch, es ist wie Gras. Euer Grünspan kommt nicht von ungefähr. Ein Plan gärt im Siegel der Unschuld, den euch ein Greif in den Brei graviert. Ihr stockt galant in Systolen. Sie blitzt aus eurem geschäftigen Schwefelfußbad, die Laufschrift der mannigfaltigen Evolution, durch die ihr wie auf den saftigen Sohlen von Moor und Moränen eilt. Gerissener als der gesteigertere Durchblick, ein brausender Wurzelsud. Wir erklären, die reichen Schattierungen liegen in den Wörtern. Jede Formulierung knackt eine Schale. Nur der gemeinsame Wahn ist gemeinsam. Er baut auf dem Unterschied eine zollfreie Grenze. Hier verkehren die Wörter und ihre Doubles hin und zurück. Ihr blinder Fleck bricht aus. In einer Figuration stecken zwei Verblendete, also drei, die sich nicht trennen lassen, was sie zersetzt. Eine Täuschung, die für immer verschollen bleibt, zeigt für einen Moment ihren Pass. Ihr hämmert im Fox. Ins Mehl, ins Mehl! Jeder Trott elendet flott. Dann und wann glückt euch ein Unterschlupf, der am Anfang ein Gleiten ohne passenden Schlüssel ist. Früh und spät Betrieb. Ein perforiertes Projekt auf der Dreiklangmembran. Stracks stürzt euch der Hemmflug aus der pochenden Bahn. Tieres Krallen im Gekröse sind wie das strenge Organ des Verfalls, in dessen diffusem Dämmer du siechst. Du edlerer Esel als der dümmere Hund. Ich, hurtiger Tiger, bleib hart.
List, eine Leistung. Während sich bei Elfriede Tschürder und Jochen C. Schütze die Wörter auf den Dialog einspielen, spielen sich die beiden Grazer Kabarettisten Thomas Pilz und Rudi Widerhofer im Dialog die Wörter zu.
Es müsste anders sein als alle anderen Stücke.
Philosophische witzig, Aussagen.
Ja? Nicht witzig,
nicht
eher tiefsinniger Humor
natürlich.
Und Spannung.
Sparsam
vor
muss
allem
es sein.
Spannung.
Moment, einer nach dem anderen. Also, wir wünschen eine Sprache.
Wieso wir? Ich. Ich will etwas, das vor Leben strotzt und doch subtil.
Wir hatten doch vereinbart, dass ich zuerst bestelle.
Was er will, bleibt doch reine Subkultur. Und darum wende ich mich jetzt an Sie.
Subkultur? Ich habe Romane geschaffen. Theaterstücke.
Theaterstücke. Ah, mein Bein! Gib mir den Schnaps. Hörst du? Der Wind. Das ist der Wind des Todes.
Wir haben nicht viel Zeit. Also, wir wenden uns an Sie, weil Kunst...
Der Künstler braucht Inspiration.
Und darum bitten wir Sie, leben Sie uns was vor.
Nichts Außergewöhnliches.
Es kann ruhig in der Gegenwart spielen.
Sie lehnen sich zurück.
Sie springen auf.
Die Straße ist leer. Bleischwere Wolken durchjagen einen gesichtslosen Himmel. Erste Tropfen fallen. Wie Tränen überziehen sie das achtlos weggeworfene Gerümpel. Alte Waschmaschinen, Schreibmaschinen, verrottete Bananenschalen. Trostlos. Da, ein Glitzern. Im trüben Schein der Laternen löst noch simpler Regen eine ungeahnte Hoffnung aus. Ja, selbst am Kot der Hunde blinzelt es verstohlen, so als ob es rufen wollte, komm!
Plötzlich Schritte.
Wer soll das sein? Jetzt, um diese Zeit. Er muss doch noch eine Straßenecke weit entfernt sein. Oder zwei. Was willst du?
Wir hatten eine Vereinbarung getroffen.
Aber so versteh mich doch.
Das sagst du seit 3 Wochen.
Was? Seit genau 3 Jahren versuche ich von dir nur eins.
Und das Telefon? Jedenfalls bitten wir Sie.
Wir verlangen.
Einfach zu leben, nur so.
Wir machen etwas draus.
Es kann auch viel pathetischer sein.
Was Sie uns vorleben.
Scheiße. Wir stecken in der Krise.
Und woran denkst du?
Ich habe Durst.
Schau, die Farben. Das muss die Hitze sein. So blau, grau, wie Blut. Als ob ein grüner See. Nur rot, blutrot.
Orangenhaine.
Pflückst du mir welche?
So sind sie vertrocknet und schmecken nach Salz.
Ja, es ist, als ob der See ausrinnen würde. An einem einzigen Tag. Aber wenn wir uns beeilen.
Gestern war der See noch über uns. Jetzt.
Noch kannst du es schöpfen. Mit den Händen.
Oder ich warte, bis du tot bist. Dann habe ich deinen Schädel.
Oder so ähnlich.
Wir wissen es ja nicht.
Wir dürfen es nicht wissen.
Sie trauen sich nicht.
So war es immer.
Nur wir.
Sentimentalitäten.
Es ist die Tageszeit. Die Tageszeit ist bisher in allen Philosophien der Welt schändlich vernachlässigt worden. Ein erschreckender Gedanke. Die ganze Menschheit lebt gewissermaßen ohne Tageszeitbewusstsein.
Die Köche. Die Köche wissen, was sie wann servieren können.
Die Köche. Die Köche. Die Mägen. Die Mägen wissen, was sie wann vertragen. Die Köche haben immer nur abgeschaut. Kein Tageszeitbewusstsein in der ganzen Weltgeschichte.
Weil sich sonst alles verschieben würde.
Mischen Sie sich nicht in meinen Gedanken. Geistiges Eigentum. Ein befremdlicher Gedanke. Krämerseelengedanke. Absicherungsfeigheiten. Fußnotensicherheiten. Fußnotensicherheitsdienste. Oder fühlen Sie sich betrogen, wenn ich Ihnen erzähle, was Sie gerade denken?
Wir existieren ja gewissermaßen nur, wenn wir wissen, was wir sagen. Und wir wissen nur, was wir sagen, wenn wir wissen, was es ist, was wir sagen. Und wir wissen es nur, wenn wir sind, was wir sagen.
Aber im Grunde genommen sagen wir nichts. Im Grunde genommen tun wir nur, was wir ohnehin tun müssen und sagen dann noch, das habe ich getan. Im Grunde ist es das, was wir sagen.
Aber wir wissen nie, was wir gesagt haben, weil wir nie wissen, was wir getan haben. Und wissen nie, was wir getan haben, weil wir nicht wissen, wer es ist, der alles getan hat.
Wir haben uns nie getraut, alles zu sagen.
Sag mir, wer ich bin, und ich verspreche dir, dass du's gesagt hast.
Nein, falsch. Das sagt er niemals.
Es können die seltsamsten Dinge passieren.
Aber das sagt er nicht. Was er gesagt hat.
Und?
Was nicht.
Was Sie gelebt haben und...
Was nicht, was...
Sie sagen...
Und was nicht...
Sagen Sie was...
Und...
Was nicht alles...
Gesagt werden kann...
Und was...
Nicht alles gesagt wird...
Und was nicht alles wahr werden kann...
Leben Sie was...
Schreiben Sie uns...
Und lassen Sie es uns schreiben...
Und Sie werden wahr...
Wir haben uns nie getraut, alles zu sagen, weil wir immer gewusst haben, das ist das Ende. Aber wenn wir ehrlich sind, und wir wollten ja einmal ehrlich sein, das ist der Witz, Einmal wollten wir ehrlich sein und dann immer wieder. Und wenn wir mit Gefühl auf die Welt losgehen, so ist es der Ekel.
Diese Wendung ist ja schon klassisch.
Die Welt ist das ungute Gefühl im Magen. Wer das bestreitet, lügt schon oder hat tatsächlich nichts verstanden. Die Welt als Kochkunstkabarettismus verdirbt uns den Magen.
Die Welt ist schrecklich. Daran halten wir fest.
Gestern den Nachmittagsgedanken gedacht, aber es war schon zu spät.
Im Grunde ist das Gehirn ja auch nur eine Verdauungsmaschine. Gedankenverwertungsanstalt, Gedankenentsorgungsgerätschaft. Und was herauskommt, ist nur das Gegenteil der Weltkochkunst. Weltkochkunststücke. Weltkochkunstkabinettstücke.
Wir gehen weiter und weiter und immer noch einmal weiter, aber es hat niemand mehr zugehört. Habe ich zum Direktor gesagt, das ist, wenn du so willst, die Wahrheit.
Sind Sie mein Direktor?
Weltkochkunst-Kabinettstücke.
Oder List, eine Leistung.
Der Text wird zur Partitur.
Und als Partitur ist kein Text mehr lesbar. Zumindest nicht für einen allein.
Man stelle sich vor, dass die Schrift für diese Menschen so fraglos ist wie die eigene Existenz, dass sie kein Organ haben wollen für die Ambiguität des Schreibens und dass sie es selbst verstehen, die Schrift immer wieder zu glauben, unabhängig von allen Behauptungen und Verfolgungen, die in ihr stattfinden, einfach so ministrieren sie der einzigen Verlässlichkeit der Ausübung des Redens und Schreibens, platonische Kugelmenschen, ideale Leser, ideale Autoren in einem. Es bedarf, und ich bin jeder Lebenssituation dankbar, die mir die Möglichkeit gibt zu sagen, es bedarf oder es ziemt sich. Es bedarf solchen Texten gegenüber einer gesteigerten Sensibilität für ihre Eigenart des Suchens. Schon der einzelne, der richtige Satz ist immer fern. Beständig setzt sich im Schreiben das Gefühl durch, man müsse auf das richtige Buch unendlich zugehen. Und so sehr jeder Satz dabei provisorisch formuliert wird, so sehr entfesselt doch jede zu Ende gedachte Äußerung eine Euphorie vor den ungesagten Sätzen.
Die Atemlosigkeit, mit der Roger Willemsen, Philosoph aus München, im Lesen das Schreiben an seinen Ursprung in der Rede erinnern will.
Diese Atemlosigkeit wird im Hörspiel zur Differenz, die beim unverständigen Nachreden entsteht.
Nochmal, Sie wollen sagen, ein Text ist zunächst vor allem schön?
Ja. Denn noch bevor man versteht, ergreift die Harmonieidee dieses ganzen Zusammenstimmens.
Nochmal, Sie wollen sagen, ein Text ist zunächst vor allem schön.
Ja. Denn noch bevor man versteht, ergreift die Harmonieidee dieses ganzen Zusammenstimmens, dieses Sich-Bedingens und Stützens vom Leserbesitz. Nicht wahr?
Der Ausdruck eines geschlossenen Textes ist schön.
Gleich, was er sagt.
Weil er plausibel ist.
Weil er plausibel ist. Weil seine Teile miteinander zu tun haben. Weil die Worte aufeinander wirken und auseinanderentwickelt werden. Weil sie verbunden sind in Sätzen, Gefügen, Absätzen.
Moment.
Moment.
Zuerst erkenne ich in der Struktur von Texten...
Zuerst erkenne ich in der Struktur von Texten, in ihren wiederkehrenden, gesetzmäßigen Ordnungen, ihre Antwort auf die Erregung des Redens, die immer gleichmäßig hin und her kratzende Hand.
Ja. Sehen Sie doch nur eine Novelle von Kleist. Es ist schrecklich.
Denn hier gibt es eine Sicherheit.
Eine Gleichförmigkeit der Prosa.
Einen Sog der Beherrschung, einen Befehl, eine völlig unverwandte Geste, mit der der Text abschließt.
Er strauchelt nicht. Er gibt nicht nach. Er hält seine Impulse in der Faust. Ein Wunder der Beherrschung und schrecklich zugleich.
Man sollte hier also etwas anschließen.
Anschließen. Etwas, das vom Charakter der Jagd in diesem Schreiben spricht. Vom Verfolgen, Ausmerzen.
Eben.
Eben, weil nämlich dieses Zusammenstimmen der Prosa schließlich eine Vorstellung erweckt.
Als sei nicht eigentlich vom Sprechen, sondern vom Wirken und Handeln die Rede. Dass alles zusammenhängt.
Dass alles zusammenhängt, wirkt also unter den Gesetzen der erzählerischen Prosa betrachtet nicht entsetzlich, sondern beruhigend.
Sondern beruhigend. Ganz so wie Balthasar Gracian sagt. Die umfassendste Chiffre, an der die halbe Welt hängt, ist das Etc.
Das gilt in der Welt der Prosa und ebenso in der der Bilder?
Ebenso.
Darin liegt der politische Wert der Aussage. Von dem Bewusstsein beispielsweise, das sich zum Subjekt der Zeitung macht, werden auch alle Bilder der politischen Wirklichkeit.
Der Betrachter sagt sich, wieder ein Bild aus der Folge der Bilder, die zugleich entsetzlich sind und diese Zeit authentisch abbilden.
Präsident oder Kanzler, Hungertote oder Butterberge, Rentenanpassung und Einzelhaft, Schlager oder Slogan. Sind Sie fair beim Streiten? Sind Sie ein Kuscheltyp?
Sind Sie fair beim Streiten? Sind Sie ein Kuscheltyp?
Eine ähnliche Gleichordnung spricht die Prosa aus.
Stimmigkeit.
Folgerichtigkeit. Schönheit und Plausibilität der Entwicklung.
Informiertheit, Souveränität, Konsequenz. Das alles ist der Ausdruck von...
Ich weiß nicht.
Schreiben können, nicht von Erfahrung.
Schreiben können?
Ich weiß nicht. Vielleicht sind Bücher gar nicht so wichtig. Ich meine...
Nicht so wichtig wie die Erregung, die schließlich von Ihnen gebrochen und verfremdet wird. Sehen Sie nur, wie sich der Autor mit jedem Satz gegen etwas behaupten muss. Gegen andere Sätze, gegen einen Einfall, gegen das Gefühl, gegen das Denken, gegen einen Brechreiz des Gehirns.
Gegen Klarheit, gegen Dunkelheit, gegen alles, was nicht schreibt. Was nicht noch im selben Augenblick beginnt, die Feder zu führen. So wie gegen das, was auch schreibt.
Was nicht noch im selben Augenblick beginnt, die Feder zu führen, so wie gegen das, was auch schreibt.
Großes Ritual. So sieht man in seiner Arbeit den Schriftsteller mit der Schrift kämpfen.
Redon sagt, die Folterung der Fantasie.
Genau.
Ich verstehe. Also ist das erste und wirkliche Gegenüber des Schreibenden nicht die Welt, sondern die Schrift.
Na, vielleicht.
So wie Ben geschrieben hat, schon geschah ihm die Olive.
Ja.
Fragt sich nur noch, wo bleibt in diesem esoterischen Erlebnis der Leser? Wie aber produziert sich der Autor denn seine Leser? Darin soll nun der Sinn der unerhörten Anstrengung bestehen, dass der Autor zuletzt sagen kann, ah, ein neuer Mensch, ein Leser.
Schreiben, scheitern, beherrschen.
Der Verschnitt des Radioskripts von Roger Willemsen ist nicht dem Argument des Autors gefolgt, sondern den Wechselfällen eines vom Blattlesens, dem Rhythmus der Sprecherstimmen.
Der Wiener Philosoph Walter Seiter ließ es sich deshalb auch nicht nehmen, seinen Vortrag über drei Denker der Gegenwart selbst zu sprechen.
Denker der Gegenwart. In den letzten Jahren ist es mir widerfahren, einige merkwürdige Männer kennenzulernen. Alle drei stehen in der Mitte ihrer 70er Jahre. 1984 war es der belgische Steinklopfer, Turmbauer und Bibelforscher Robert Garcet. 1985 der Lungauer Pfarrer Valentin Pfeifenberger, der ein Theaterstück geschrieben hat, das er jeden 15. August mit seinen Domertaler Schulkindern probt. Eigentlich aufgeführt werden könnte es nur, wie er schreibt, on Broadway. Denn nur dort macht man Theater ohne jede feste Größe. 1986 war es der Wiener Ludwig Weinberger mit dem Kunstnamen Valuliso, der als Natur- und Friedensapostel bekannt ist, inzwischen weltweit bekannt. Nimmt er doch seit einigen Jahren an allen Gipfeltreffen teil. So unterschiedlich die Methoden und vielleicht auch die Meinungen der drei Männer sind, so haben sie doch eines gemeinsam. Alle drei reagieren unzeitgemäßerweise auf einen tausendjährigen, inzwischen lange zurückliegenden Abschnitt unserer Geschichte, auf das Heilige Römische Reich. Robert Garcet hat seinen Turm gegen die Aachener Pfalz Karls des Großen errichtet, weil er in der christlichen Erneuerung des römischen Imperiums die Ausgeburt des Antichrists, der babylonischen Hure, sieht. Valentin Pfeifenberger greift in seinem Theaterstück auf die Untersbergsage vom selben schlafenden und dereinst wieder auferstehenden Kaiser zurück. Allerdings streicht er die Wiederauferstehung des Kaisers und erteilt damit jeder innerweltlichen Eschatologie von einem vollkommenen Reich eine Absage. Valoliso schließlich wiederholt in seinem Auftreten sowohl einen altrömischen Kaiser wie auch dessen Untertan Jesus von Nazareth und überdies den einen oder anderen griechischen Philosophen. Seine beiden Hauptschauplätze sind die Wiener Innenstadt sowie das große Badegelände an der Neuen Donau. Bekanntlich gibt es in Wien circa 4 Donauen. Dessen Einrichtung er ebenfalls an seine Fahne heftet. In diesem betonierten Erholungsgebiet, das mitten in einer Industriezone liegt, spielt Valoliso seine eindringlichsten Szenen. Einmal marschierte er das Ufer entlang und sang mit lauter Stimme immer wieder das kleine Lied »Schau, schau, 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 der Kaiser der Lobau«. Ein anderes Mal sah ich ihn gegen Sonnenuntergang am anderen Ufer zur Fähre hingehen, die ihn übersetzen sollte. Das weiße Gewand und die weiße Fahne spiegelten sich im ruhigen Wasser. Ein Bild wie vom See Genezareth oder wo. Was gehen mich diese alten Männer an? Was, Valoliso? Am Sonntagvormittag steht er öfter auf dem Stephansplatz und schwenkt seine kleine Fahne zum mächtigen Geläut der Glocken. Obwohl er so klein ist, steht er genauso aufrecht wie der Stephansturm. Als ich ihn einmal so sah, wurde mir klar, dass er mir ein Drittel meines Wien-Projekts abnimmt. Dieses Drittel heißt »Neben dem Stephansturm stehen«. Ein Projektteil ist das deswegen, weil es schwer ist. Erstens überhaupt zu stehen, zweitens in Wien zu stehen, drittens neben dem Stephansturm zu stehen. Der zweite Turm hat es bekanntlich nie so weit gebracht. Die beiden anderen Drittel meines Wien-Projekts heißen »Das deutsche Haus bestehen« und »Die alte Universität besetzen«, aber »besetzen« ist durchgestrichen. Ich wünsche eigentlich nicht, dass ich noch Individuen finde, die mir auch die beiden anderen Teile meines Wien-Projekts abnehmen. Ich will ja nicht nur Denker der Gegenwart finden, sondern selber einer sein. Im Übrigen sage ich das, was ich zu sagen habe, am Donnerstagnachmittag in der Hochschule für angewandte Kunst.
Denker der Gegenwart. Walter Seiter ist jeden Donnerstag um 13 Uhr in der Hochschule für angewandte Kunst in Wien zu hören.
Im zweiten und letzten Teil des Textradios Platon AD hörten Sie Beiträge von Gottfried Hinker, Elfriede Tschurda und Jochen C. Schütze, Thomas Pilz und Rudi Wiederhofer, Roger Willemsen und Walter Seiter. Gesprochen haben Michaela Stückbauer, Silvia Waas, Norman Hacker und Georg Staudacher. Gesungen hat Anna Pfeffer. Tontechnik und Schnitt Edgar Gruber. Regie und Gestaltung der Sendung Lukas Zepek und Walter Grond, die auch das gleichnamige Buch im Grazer Droschel Verlag herausgegeben haben. Im nächsten Kunstradio heute in einer Woche gibt es ein veritables Hörspiel Löss von Friedrich Hahn, umgesetzt von Reinhard Handl.